Jesus Kreuzigung aus medizinischer Sicht. Ich habe einen Bericht von dem Arzt W. Giolda gefunden. Den Vornamen habe ich leider nicht rausbekommen. Der hat ihn 1996, soweit ich weiß, zum ersten Mal veröffentlicht. Und ich fand den detailreich, grausam und beeindruckend. Und deswegen habe ich mich entschieden, ihn auf meinem Blog zu stellen und ihn dir auch vorzulesen. Wobei das Vorlesen eine Herausforderung ist für mich, weil ich bin jetzt nicht die große Leseweltmeisterin, Vorleserin, Vorleseweltmeisterin, genau. Und es sind einige doch schwierige Wörter dabei, aber ich gebe mir Mühe und vielleicht magst du mir ja trotzdem zuhören oder du liest einfach selbst. Also, der gute Mann schreibt: In diesem Artikel werde ich einige der physischen Aspekte der Passion oder des Leidens von Jesus Christus erörtern. Wir werden ihm von Gethsemane durch seinen Gebetskampf, seine Geißelung, seinen Pfad entlang über die Viva Dolorosa folgen bis zu seinen letzten Todesstunden am Kreuz. Ich merkte plötzlich, dass ich die Kreuzigung all die Jahre mehr oder weniger als gegeben hingenommen hatte, dass ich durch eine zu große Vertrautheit mit den grimmigen Details zu einer entsetzlichen Gefühlslosigkeit gekommen war und einer zu entfernten Freundschaft mit ihm selbst. Es fiel mir schließlich auf, dass ich als ein Arzt nicht einmal die tatsächliche unmittelbare Todesursache kannte. Die Evangelisten helfen uns in diesem Punkt nicht sehr, weil Kreuzigung und Geißelung während ihres Lebens so üblich war, dass eine detailreiche Beschreibung zweifellos als völlig überflüssig ansahen. So, dass wir die kurzen Worte des Evangelisten haben. Pilatus, der Jesus geißeln ließ, überlieferte ihn an sie zur Kreuzigung und sie kreuzigten ihn. Was litt der Körper von Jesus aus Nazareth tatsächlich während jener Stunden der Qual? Dies führte mich als erstes zu einer Studie über die Praxis der Kreuzigung an sich. Das heißt, der Folter und Tötung einer Person durch Annageln an ein Kreuz. Der aufrechte Teil des Kreuzes oder Stippes konnte den Kreuzarm oder Patipulum, so nennt man das Ding, 2 oder 3 Fuß unterhalb des oberen Endes befestigt haben. Dies ist das, was wir gemeinhin heute als klassische Form des Kreuzes ansehen, die wir später als lateinisches Kreuz bezeichnet haben. Jedoch war die in den Tagen unseres Herrn verwendete übliche Form des Taukreuzes geformt wie der griechische Buchstabe Tau oder wie unser T. Bei diesem Kreuz wurde das Patipulum in einer Kerbe am oberen Ende des Stippes befestigt. Es sind ziemlich überwältigende archäologische Beweise, nach denen es diese Art Kreuz war, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Der aufrechte Pfosten oder Stippes war im Allgemeinen am Standort der Hinrichtung am Boden festgemacht und der verurteilte Mann wurde gezwungen, das Patipulum zu tragen, das offensichtlich etwa 110 Pfund wog, vom Gefängnis bis zur Stelle der Hinrichtung. Römische historische Berichte und experimentelle Arbeit haben gezeigt, dass die Nägel zwischen den kleinen Knochen der Handgelenke und nicht durch die Handflächen getrieben wurden. Nägel durch die Handflächen reißen zwischen den Fingern aus, wenn sie das Gewicht eines menschlichen Körpers halten müssen. Die falsche Vorstellung kann durch ein Missverständnis von Jesu Worten an Thomas geschehen sein. Sieh meine Hände an. Moderne wie alte Anatomen haben die Handgelenke immer als Teil der Hand betrachtet. Ein Titulus oder kleines Zeichen, welches das Verbrechen des Opfers angab, wurde normalerweise an der Vorderseite des Umzugs getragen und später am Kreuz oberhalb des Kopfes angenagelt. Dieses Zeichen mit seinem Stab oben am Kreuz angenagelt hätte ihm ein wenig von der charakteristischen Form eines lateinischen Kreuzes gegeben. Das psychische Leiden, Leiden Christi begann in Gethsemane. Von den vielen Aspekten dieses Leidenbeginns werde ich nur das von physiologischem Interesse erörtern, den blutigen Schweiß. Es ist interessant, dass der Arzt der Gruppe, Lukas, der einzige ist, der es erwähnt. Er sagt: Und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Das steht in Lukas 22, Vers 44. Obwohl sehr selten wird das Phänomen von Hämadidrosis oder blutigen Schweißes gut dokumentiert. Unter hohem emotionalen Stress können winzige Kapillaren in den Schweißdrüsen aufbrechen und auf diese Art Blut mit Schweiß mischen. Diesen Prozess konnte nur merkliche Schwäche oder möglicher Schock produziert haben. Wir werden uns rasch durch den Verrat und die Verhaftung bewegen. Ich muss wieder betonen, dass wichtige Teile der Leidensgeschichte in diesem Bericht fehlen. Dies kann Sie frustrieren, aber um bei unserem Zweck der Diskussion nur des rein physischen Aspektes des Leidens zu bleiben, ist dies notwendig. Nach der Verhaftung in der Mitte der Nacht wurde Jesus vor den Sanhedrin und vor den Hohepriestern Kaipas gebracht. Hier ist es, wo das erste physische Trauma zugefügt wurde. Ein Soldat schlug Jesus in das Gesicht, damit er still blieb, während er von Kaipas befragt wurde. Die Schlosswachen verbanden ihm dann die Augen und verspotteten ihn höhnisch, damit er jeden von ihnen identifizierte, während sie vorübergingen, auf ihn spuckten oder ihn ins Gesicht schlugen. Am Morgen verprügelt, mit blauen Flecken, ohne etwas zu trinken und von einer schlaflosen Nacht erschöpft, wird Jesus durch Jerusalem zum Prätorium in der Festung Antonia gebracht, dem Regierungssitz des Bevollmächtigten von Judäa, Pontius Pilatus. Sie sind sicher mit dem Versuch von Pilatus vertraut, die Verantwortung an Herodes Antipas, dem Tetrarchen von Judäa, abzuschieben. Jesus erlitt anscheinend keine physische schlechte Behandlung unter den Händen von Herodes und wurde zu Pilatus zurückgesandt. Es war anschließend als Antwort auf die Schreie der Horde, dass Pilatus anzuordnen, Barabbas freizugeben und Jesus zu Auspeitschung und Kreuzigung verurteilte. Die meisten römischen Schriftsteller dieser Periode verbinden beides nicht. Viele Gelehrte glauben, dass Pilatus ursprünglich anordnete, dass Jesus als seine volle Strafe gegeißelt wurde und dass der Todessatz der Kreuzigung nur als Antwort auf den Spott der Horde kam, das Prokurator Caesar nicht richtig gegen diese Heuchler verteidigte, der behauptete, König der Juden zu sein. Vorbereitungen für die Geißelung sind ausgeführt. Der Gefangene ist seiner Kleidung entledigt, seine Hände an einen Pfosten über seinen Kopf gebunden. Es ist zweifelhaft, ob die Römer jeden Versuch machten, dem jüdischen Gesetz in dieser Angelegenheit der Geißelung zu folgen. Die Juden hatten ein altes Gesetz, das mehr als 40 Schläge verbot. Die Pharisäer, die sich immer vergewisserten, dass das Gesetz strikt befolgt wurde, bestanden darauf, dass nur 39 Schläge gegeben werden. Auf diese Art waren sie sich sicher, im Falle eines Verzehlens innerhalb des Gesetzes zu bleiben. Der römische Legionär schreitet vor dem Flakrum in seiner Hand. Dies ist eine kurze Peitsche, die aus mehreren festen Lederriemen mit zwei kleinen Eisenstückchen nahe den Enden jeden Riemes besteht. Die schwere Peitsche wird mit voller Gewalt wieder und wieder über Jesus' Schultern, Rücken und Beine geschlagen. Zuerst schneiden sich die schweren Lederriemen nur durch die Haut. Dann, wenn die Schläge weitergehen, schneiden sie sich tiefer in das Gewebe. Zuerst produzieren sie ein Herausquellen des Blutes von den Kapillaren und Venen der Haut und endgültig spritzt arterielles Blut der Blutgefäße der darunterliegenden Muskeln heraus. Die kleinen Eisenstückchen in den Riemen produzieren zuerst große, tiefe Druckstellen, die von weiteren Schlägen aufgebrochen werden. Zuletzt hängt die Haut des Rückens in langen Bändern und der ganze Bereich ist eine zerrissene, nicht wieder zu erkennende Masse von blutendem Gewebe. Wenn es vom verantwortlichen Centurio bestimmt wird, dass der Gefangene kurz vor dem Tod steht, wird die Geißelung schließlich beendet. Der halb in Ohnmacht fallende Jesus wird dann losgebunden und auf den Steinboden fallen gelassen. in sein eigenes Blut. Die römischen Soldaten sehen einen großen Witz in diesem provinziellen Juden, der behauptet, ein König zu sein. Sie werfen eine Rope über seine Schultern und stellen einen Stock in seine Hand, ein Zepter. Sie brauchen schließlich noch eine Krone, um ihr Hohnbild zu vollenden. Ein kleines Bündel flexibler Zweige mit langen Dornen, weithin für Feuerholz verwendet, wird zur Form einer Krone geflochten und diese wird in seine Kopfhaut gedrückt. Wieder blutet es stark. Die Kopfhaut ist einer der vaskulärsten Bereiche des Körpers. Nach seiner Verspottung und den Schlägen in das Gesicht nehmen die Soldaten den Stock aus seiner Hand, schlagen ihn auf den Kopf und die Dornen tiefer in seine Kopfhaut. Zuletzt werden sie ihres sadistischen Spiels müde und die Rope wird von seinem Rücken gerissen. Diese war schon in den Wunden an Blut und Serum angeklebt. Und solches Entfernen bereitet genauso wie unachtsames Entfernen eines chirurgischen Verbandes qualvolle Schmerzen. Fast, als ob er wieder geschlagen würde und die Wunden beginnen, erneut zu bluten. In Achtung der jüdischen Sitte geben die Römer seine Kleidungsstücke zurück. Das schwere Patipulum vom Kreuz wird auf seine Schultern gelegt und der Umzug des verurteilten Christus zweier Diebe und das Ausführungskommando der von einem Centurio geleiteten römischen Soldaten beginnt seine langsame Reise. Trotz seines Versuches, aufrecht zu gehen, ist das Gewicht des schweren hölzernen Balkens zusammen mit dem Schock durch den starken Blutverlust zu viel. Er stolpert und fällt. Das grobe Holz des Balkens bohrt sich in die verletzte Haut und die Muskeln der Schultern. Der Centurio, ängstlich zur Kreuzigung zu kommen, wählt einen kräftigen nordafrikanischen Zuschauer, Simon von Kyrene, um das Kreuz zu tragen. Jesus folgt, immer noch blutend und schwitzt den kalten, feuchten Schweiß des Schockes. Der 600 Meter lange Weg nach Golgatha ist schließlich beendet. Der Gefangene wird wieder seiner Kleidung beraubt, außer einem Lendentuch, das den Juden erlaubt war. Die Kreuzigung beginnt. Jesus wird mit Myrrhe gemischter Wein angeboten, eine sanfte, schmerzstillende Mischung. Er weigert sich zu trinken. Es wird angeordnet, dass Simon das Patipulum auf den Boden stellt und Jesus wird schnell mit seinen Schultern gegen das Holz geworfen. Der Legionär fühlt nach der Vertiefung an der Vorderseite des Handgelenkes. Er treibt einen schweren, viereckigen, gehämmerten Eisennagel durch das Handgelenk und tief in das Holz. Schnell bewegt er sich zu der anderen Seite und wiederholt dieses, darauf achtend, nicht die Arme zu fest anzuziehen, sondern einige Flexion und Bewegung zu erlauben. Das Patipulum wird dann an seine Seite am oberen Ende des Stippes und des Titulus hochgehoben und die Schrift Jesus von Nazareth, König der Juden, an seinen Ort genagelt. Der linke Fuß wird gegen den rechten Fuß gepresst und mit gestreckten Füßen und Zehen nach unten wird ein Nagel durch die beiden getrieben, die Knie etwas gebeugt. Das Opfer ist gekreuzigt. Da er langsam mehr Gewicht auf den Nägeln in den Handgelenken durchhängt, schießt qualvoller, feuriger Schmerz von den Fingern über die Arme, um im Gehirn zu explodieren, da die Nägel in den Handgelenken Druck auf die mittleren Nerven produzieren. Wenn er sich hochdrückt, um diese dehnende Qual zu vermeiden, stellt er sein volles Gewicht auf den Nagel, der durch die Nerven zwischen den Mittelfußknochen der Füße reißt. An dieser Stelle tritt ein anderes Phänomen auf. Da die Arme ermüden, fegen große Wellen von Krämpfen über die Muskeln, um sie in tiefe, erbarmungslos klopfende Schmerzen zu verknoten. Mit diesen Krämpfen kommt die Unfähigkeit, sich selbst hochzudrücken. An seinen Armen hängend sind die pektoralen Muskeln gelähmt und die interkostalen Muskeln sind außerstande, sich zu bewegen. Luft kann in die Lungen gezogen werden, aber kann nicht ausgeatmet werden. Jesus kämpft, um sich anzuheben, um sogar einen kurzen Atem zu bekommen. Zuletzt baut sich Kohlenstoffdioxid in den Lungen und im Blutstrom auf und die Krämpfe klingen teilweise ab. Krampfartig ist er in der Lage, sich zu drücken, um auszuatmen, um dem Leben bringenden Sauerstoff einzuatmen. Es war zweifellos während dieser Zeit, dass er die 7 kurzen Sätze äußerte, die aufgezeichnet sind. Der erste, auf die römischen Soldaten hinunter, die Würfeln um sein nahtloses Kleidungsstück warfen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, Vers 34. Der zweite zum ruhigen Dieb, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23, Vers 43. Der dritte, hinuntersehend auf den voller Kummer erschreckenden jugendlichen Johannes, den geliebten Apostel. Er sagte, siehe, deine Mutter. Und Maria, seine Mutter, stehend, Frau, siehe dein Sohn. Johannes, Kapitel 19, die Verse 26 bis 27. Der vierte Schrei ist vom Anfang des 22. Psalmes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Psalm 22, Vers 2, Matthäus 27, Vers 46 und es steht auch im Markus 15, Vers 34. Stunden dieses grenzlosen Schmerzes, Zyklen, sich zu verdrehen, Krämpfe durch ausreißende Gelenke, intermittierende Teilerstickungen, glühender Schmerz, wenn das Gewebe von seinem verletzten Rücken abgeschunden wird, da er sich hinauf und hinab gegen das grobe Holz bewegt. Dann beginnt eine weitere Qual, ein zutiefst auspressender Schmerz tief im Brustkorb, als das Perikardium sich mit Serum füllt und langsam beginnt, auf das Herz zu drücken. Lasst uns nochmal an den 22. Psalm denken. Ich bin wie Wasser ausgeschüttet und all meine Knochen sind ausgerenkt. Mein Herz ist wie Wachs, es ist in der Mitte von meinen Gedärmen geschmolzen. Psalm 22, Vers 15. Es ist fast vorbei. Der Verlust von Zellstoffflüssigkeit hat eine kritische Ebene erreicht. Das zusammengepresste Herz kämpft, um schweres, dickes, schleppendes Blut in die Gewebe zu pumpen. Die gefolterten Lungen machen eine rasende Anstrengung, in kleinen Schlucken von Luft zu keuchen. Die merklich dehydrierenden Gewebe senden ihre Flut von Reizen zum Gehirn. Jesus keucht seinen 5. Schrei, mich dürstet. Johannes 19, 28. Lassen Sie uns einen anderen Vers vom prophetischen 22. Psalm erinnern. Da steht, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt am Gaumen und in den Staub meines Todes legst du mich. Psalm 22, Vers 16. Einen Posca getauchter Schwamm, der billige, saure Wein, der das Hausgetränk des römischen Legionärs ist, wird zu seinen Lippen hochgehoben. Er nimmt anscheinend nichts von der Flüssigkeit. Der Körper von Jesus ist jetzt in Extremen. Er kann fühlen, wie die Frische des Todes durch sein Gewebe schleicht. Diese Erkenntnis bringt sein 6. Wort heraus, möglicherweise nur wenig mehr als ein gefoltertes Geflüster. Es ist vollbracht. Johannes 19, 30. Sein Auftrag der Sühne ist beendet worden. Zuletzt kann er seinen Körper erlauben, durch freiwilliges Entlassen seines Geistes zu sterben. Siehe Matthäus 27, Vers 15. Mit seiner letzten Woge der Stärke drückt er noch einmal seine zerrissenen Füße gegen den Nagel, richtet seine Beine auf, nimmt einen tiefen Atem und äußert seinen 7. und letzten Schrei. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Lukas 23, Vers 46. Den Rest kennen Sie. Damit der Sabbat nicht entweiht wird, baten die Juden darum, dass die verurteilten Männer abgenommen und von den Kreuzen entfernt wurden. Die übliche Methode dafür, eine Kreuzigung zu beenden, war Cura Fracta, das Brechen der Beine. Dies hindert das Opfer daran, sich hochzudrücken. Die Spannung konnte nicht von den Muskeln des Brustkorbs befreit werden und rasche Erstickung trat dann ein. Die Beine der Diebe wurden gebrochen. Als sie aber zu Jesus kamen, sahen sie, dass dies unnötig war. Anscheinend, um mit dem Tod doppelt sicher zu gehen, stieß der Legionär seine Lanze durch den 5. Zwischenraum der Rippen, durch das Perikardium in das Herz. Und sogleich kam Blut und Wasser heraus, steht in Johannes 19, Vers 34. Auf diese Art gab es eine Flut wässriger Flüssigkeit von dem Sack, der das Herz umgibt, und Blut vom Inneren des Herzens. Wir haben deshalb post mortem ziemlich überzeugende Beweise, dass unser Herr nicht den üblichen Kreuzungstod durch Ersticken starb, sondern ein Herzstillstand durch Schock und Einengung des Herzens durch Flüssigkeit im Perikardium. Auf diese Art haben wir einen Einblick vom Inbegriff des Bösen gesehen, welche der Mensch gegen den Menschen zeigen kann und gegen Gott. Dies ist keine freundliche Sicht und neigt dazu, uns niedergeschlagen und deprimiert werden zu lassen. Wie dankbar können wir sein, dass wir als Folge einen Blick von unendlichen Erbarmen Gottes gegen den Menschen haben. Das Wunder von der Sühne und der Erwartung des Ostermorgens. In Römer 5, die Verse 6 bis 8 steht, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen rechtschaffenden Menschen sterben. Doch für einen guten Mann möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Aber Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und jetzt hat er noch aufgeschrieben, eine Stelle aus Johannes 3, Vers 16. Denn Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen einzigen gezeugten Sohn gab, dass wer immer an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das immerwährende Leben haben sollte.